Zunächst also zu dem ersten Thema der Freiheitsparty des deutschen Imperialismus zum Mauerfall vor 20 Jahren. Traditionell hat Deutschland am 9.11. den Anfang vom Ende seiner unerträglichen Teilung begangen, nicht als erhabenen Staatsakt, sondern als Party fürs nationale Gemüt. Die Festivitäten inszenieren die Lebenslüge der Republik, die Neugründung einer Staatsmacht als Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern im Osten, die durch das Unrechtsregime der SED von ihrer wahren Herrschaft getrennt waren und vor 20 Jahren endlich heim ins Reich der Freiheit durften. Das soll 82 Millionen Deutsche auch heute noch rühren. Die Eingemeindung von Gebiet und Volk der DDR gilt nichts als politische Indienstnahme von Land und Leuten, auf die der Anschluss von dessen westdeutschen Betreibern berechnet war und ist, sondern in erster Linie als Dienstleistung an Menschen, die von Marktwirtschaft und Demokratie ausgeschlossen waren. Dazu einige Anmerkungen. Als Gast im Studio Micke und Elisabeth, Redakteure dieser Sendung Elisabeth und Franz. Micke, bitte.
Ja, im Zusammenhang mit dieser Einheitsfeier, die da zum 20. Mal aufgelegt worden ist, habe ich eine Überschrift in der Bild-Zeitung gefunden, die hieß wie folgt: Bundespräsident Köhler dankt den Vätern der Einheit. Dann ein Zitat im Zitat von Herrn Köhler: Sie haben für Millionen Menschen Türen und Tore aufgestoßen. Mit den Vätern der Einheit sind gemeint einerseits der ehemalige Präsident George Bush Senior und das damalige Oberhaupt der Sowjetunion Gorbatschow. Der Dank, den unser Staatsoberhaupt Köhler hier an diese beiden Politiker ausspricht, nämlich Gorbi und Bush, der ist verständlich. Er gilt dem Geschenk der Alliierten, das Kohl nur noch auszupacken hatte, nämlich dem Zugewinn an nationaler Macht und im kapitalistischen Reichtum, den sich die BRD von der Wiedererlangung voller Souveränität und Entstehung blühender Landschaften versprach. Vom Standpunkt der Macher, das will ich hier betonen, das ist ja die Perspektive, die von den Politikern eingenommen wird bei solchen Auskünften. Vom Standpunkt der Macher der Republik und ihrer Interessen, welche nationale Interessen sind, war der Fall der Berliner Mauer die Chance, auf die sie 40 Jahre lang als tatkräftiger Mitmacher in dem Weltkriegsbündnis NATO hingearbeitet hatten. Das will ich kurz erläutern. Sie konnten vor 20 Jahren die Feindschaft gegen den allzu realen Sozialismus des zweiten deutschen Staates zu einem siegreichen Ende führen und damit das überwinden, was sie als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches als Ergebnis eines verlorenen Weltkriegs so unerträglich fanden. Nämlich die Rolle einer amputierten Mittelmacht, die den kapitalistischen Weltmarkt erfolgreich aufmischt, aber darüber immer noch kein vollgültiges imperialistisches Rechtssubjekt geworden war. Einerseits, weil sie immer noch unter dem Souveränitätsvorbehalt ihrer neuen Bündnispartner im freien Westen standen, die sich ihr gegenüber als Siegermächte des Zweiten Weltkriegs definierten. Dieser Vorbehalt war zwar zunehmend formell geworden, aber das lässt Imperialisten, auch Imperialisten vom Schlage der Bonner Politiker, ja nicht duldsamer werden. Andererseits, und die imperialistische Hauptsache, weil ihre Rechtsansprüche auf Revision der Weltkriegsergebnisse vom sozialistischen Block erfolgreich zu ohnmächtigen Ansprüchen gemacht worden waren und nicht nur einen Teil des kostbaren Vaterlandes, sondern den ganzen östlichen Teil Europas durch einen eisernen Vorhang einfach zum Zugriff der Bonner Herren entzogen hatte.
Und für dieses imperialistische Leiden, was der Migge jetzt gerade geschildert hat, nämlich dass ein Stück ehemaliges Territorium samt Bevölkerung dem Zugriff der hiesigen Politiker entzogen war, für dieses Leiden war das Feindbild vom sogenannten Völkergefängnis, dessen Arbeiter und Bauern der falschen Herrschaft dienten, die moralische Chiffre. Dieses Bild vom Völkergefängnis hat dem Projekt der staatlichen Einheit den Ruf einer Familienzusammenführung verschafft. Das, was vor 20 Jahren faktisch passiert ist, die Unterwerfung unter ein neues Gewaltmonopol und ein neues Wirtschaftssystem, wird beweihräuchert als Vereinigung von Menschen, die friedliche Eroberung der DDR und die flächendeckende Einführung des Kapitalismus wird gefeiert als Befreiung zu einer artgerechten, zu einer menschengerechten Herrschaft, unter deren Dach nicht nur zusammenwächst, was zusammengehört, sondern endlich eine Lebensweise einreißt, zu der es endgültig keine praktische Alternative mehr gibt. Der Dank bei den Statisten dieses Tags der Deutschen, also der Dank bei dem übergelaufenen Volk der DDR, geht aus der Perspektive der Vollzugsbeauftragten, der politischen Macher der Einheit, also voll in Ordnung. Die Dankbarkeit von unten ist nicht ganz so selbstverständlich. Auch die Bürger sehen das einig Vaterland als Chance, ein Leben zu führen, in dem ihre Interessen bedient werden, zumindest besser bedient werden als anderswo. Macht und Reichtum ihrer Nation als Bedingung des eigenen Wohls. In diese Gleichung, an die die Insassen des Westteils schon länger glauben dürfen, setzte das Neuvolk von drüben seine ganze Zuversicht. Weshalb die Nation mit der sogenannten Wende nicht nur die Basis ihrer Herrschaft erweitert und eine Menge kapitalistisch benutzbarer Dienstkräfte an Land gezogen hat, sondern mit diesem neuen Volk auch viele Parteigänger hinzugewonnen hat, die sich im Zuge des Pass- und Systemwechsels zu Nationalisten des neuen Staates entwickelt haben. Dass sie als solche zugleich Idealisten der Freiheit sind, die sie gewonnen hätten, das tut der eingefahrenen Beute für die Politik keinen Abbruch. Die Feier des Mauerfalls als glücklichster Tag in ihrem Leben lebt von genau dieser Verwechslung, also davon, dass es um ihre Freiheit gegangen wäre. Heute fühlen sich fast alle ehemaligen DDR-Bürger als Deutsche. Manche sind sogar stolz darauf. Selbst die, die über eine Behandlung als Deutsche zweiter Klasse nach wie vor klagen, sind in der Republik angekommen. Auch sie halten ihre Mitgliedskarte für ein Privileg, das sich irgendwie, auf jeden Fall, letztlich doch für sie auszahlen müsse.
Was den Tenor der Freiheit ausmacht, die da gefeiert wurde, beziehungsweise erstmal den Tenor der Feier ausmacht, die da begangen wurde, das möchte ich kurz erläutern an der Aufschrift auf einem Plakat, das am Brandenburger Tor hochgehalten wurde und so etwas wie kennzeichnend ist für den ganzen Charakter dieser Feierstunde. Da hieß es, die DDR, ein ungeheures Verbrechen gegen die Menschheit. Eine interessante Kennzeichnung. Was fällt auf? Die Frage nach dem Lohn des Nationalismus derjenigen, die doch jetzt einfach damit zufrieden sein könnten, dass sie da sind, wird noch 20 Jahre später, nach der Wiedervereinigung eben, mit der Hölle begründet, der die Ostdeutschen, Kohl sei Dank, entronnen sind. Keine Werbung für die neue Heimat ohne Erinnerungen an die Unerträglichkeit des Lebens in sozialistischer Gefangenschaft. Denn nach dieser offiziellen Lesart war die DDR nicht einfach ein anderer Staat, der seine Leute auf eine alternative Staatsräson verpflichtete, sondern ein, wie es denunziatorisch hieß, Unrechtsregime und ihr Arbeiter- und Bauernstaat keine andere Form von Nationalökonomie, von Wirtschaftsweise, sondern sie wurde beschimpft als Barbarei. Das, was die BRD die ganze Zeit praktizierte, die Nichtanerkennung, die sie dem östlichen Gegenpart zollte, das wurde der DDR als ihre Eigenschaft zugeschrieben. Das wahre Verbrechen der SED, dem Frontstaat BRD den Zugriff auf ihr Staatsgebiet zu verweigern, wird in den eigentlichen Daseinszweck der DDR übersetzt, Verbrechen zu begehen, und zwar nicht nur gegen den Hoheitsanspruch des Westens auf ihr Volk, sondern gegen die Menschheit überhaupt und alle Regeln menschenwürdigen Regierens. Davon war die Herrschaft der DDR eine einzige Abweichung. Dafür steht Barbarei. Aus diesem Knast hat der 9.11. die Brüder und Schwestern befreit. Zusammengefasst lässt sich sagen, die Propagandatitel des deutschen Revanchismus, die 50, 60 Jahre lang vorher galten, sind offenbar so aktuell wie im Kalten Krieg und haben an parteilicher Dumm und Nützlichkeit nichts verloren. Unsere Stellung dazu, unsere Stellungnahme zu der sachlichen Seite. Es ist eine vorsätzliche Falschmeldung. Die DDR habe sich gegründet, um ihr Volk einzusperren und dessen Willen zu brechen. Wie man eben in diesen besinnlichen Tagen auf allen Kanälen zu hören bekommt. Unterdrückung ist kein Zweck irgendeines Staates. Die Etablierung eines Gewaltmonopols über ein Territorium und der auf ihm lebenden Menschen erfolgt nicht, um sie zu unterdrücken. Ihre Ernennung zu Untertanen bzw. Bürgern durch eine Staatsgewalt zielt auf ihre Benutzung. Dafür pflegt jeder Staat einen Zaun aufzustellen. Grenze nennt sich das übrigens. Innerhalb der er über sein Volk verfügt und es vor dem Zugriff fremder Machthaber schützt. Und dafür fordert jeder Staat tätige Anerkennung seiner Herrschaft durch das Volk. Also dessen Einsatz für die Belange der Nation. Insofern ist das empörte, für sich selbst sprechende Deuten auf die Schandmauer absurd. Das politische Wofür der Grenze, wofür sie steht, das hat der DDR die fundamentale Feindschaft der BRD eingetragen. Sie nämlich behauptete sich mit Beton und Draht und Wachtürmen und Soldaten als zweiter deutscher Staat und Hort des Sozialismus. Und in beiderlei Hinsicht schien dem westdeutschen Staat diese Existenz unerträglich, nämlich verglichen mit dem ersten deutschen Staat und dem Sitz des Kapitalismus, der sich dadurch herausgefordert sah. Im Todesstreifen, der das Vaterland teilte, materialisierte sich der Hauptgegensatz der damaligen Staatenwelt. Die weltkriegsträchtige Konfrontation zwischen Ost und West und damit die Systemfrage. Kein Wunder also, dass die Allianz der freien Welt ihren Sieg über den Sowjetblock als historischen Sieg der guten Werte über das Reich des Bösen feierte.
Ja, die Zustände, auf die man im Westen in entlarvender Absicht immer hingedeutet hat, wo man immer den dicken Zeigefinger draufgelegt hat, die Zustände einfach so für sich sind ja keine Erfindung. Stoff für Kritik hat die DDR allemal genügend gegeben. Bloß, da möchte ich doch mal ein paar Hinweise drauf geben, was man da eigentlich wie zu begreifen hätte, wie man das eigentlich einzusortieren hat, um auch in dem Wust von schau doch bloß mal hin, was da für Zustände geherrscht haben, dass man sich da keine falschen Urteile zurechtlegt. Und Kritikpunkte anspricht, die nun wahrlich nicht exklusiv für die DDR gelten und insofern auch gar nicht hinreichen für das Urteil, hier ist doch endlich ein Unrechtssystem zugrunde gegangen. Also was will ich damit sagen? Einerseits, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der DDR waren allemal sehr bescheiden. Eine patriotische Erziehung ist ebenfalls sehr groß geschrieben worden. Und Repressalien gab es auch nicht so knapp. Bloß, der Hinweis sei gestattet, daran herrschte und herrscht in den Metropolen von Marktwirtschaft und Demokratie sowie in deren dritter Welt ja ebenfalls kein Mangel. Und vor allem war das gar nicht der Maßstab des Systemvergleichs, der für den Osten regelmäßig so vernichtend ausfiel. Brutale Akkordnormen oder fehlende Südfrüchte, das stand ja nie für materielle Notlagen, die das Proletariat offenbar auch im Realsozialismus noch nicht überwunden hatte, sondern solche Hinweise sollten ja immer etwas mehr und etwas anderes bedeuten. Also wenn es hieß, die haben ja keine Bananen, dann war das immer gemeint, da sieht man doch ein Symbol der Unfreiheit. Der Schönheitswettbewerb der Herrschaftssysteme, der so lange Zeit gepflegt worden ist und der auch jetzt wieder hervorgeholt worden ist, stürzt sich ja meistenteils auf die Verkehrsformen, mit denen die DDR ihr Verhältnis zu den Regierten organisierte. Da heißt es dann, schau doch nach drüben, da gibt es eine Einheitspartei und den Stasi. Und das ist doch ein schöner Beleg für den Gegensatz von Führung und Volk. Das kennt man hier natürlich nie, dass der Pluralismus staatstreuer Wahlvereine Gesinnungsschlüffelei im Rahmen der FDGO betreibt. Drüben, da war jeder politische Häftling ein Gefangener eines inhumanen Unrechtsstaates. Und wie sieht es hier aus? Hier schützt sich der Rechtsstaat vor seinen Feinden. Drüben, ja, da bezeugten Kritik und Reiseverbot das Misstrauen des Staates in den Willen seiner Bürger, sich unterzuordnen und ihm zu dienen. Und hier vertraut man darauf, dass sie genau dies freiwillig tun. Die ganze Vergleicherei lebt also von der Selbstverständlichkeit der Rollen, die eine Herrschaft ihren Staatsbürgern hier wie dort zuweist. Willige Mitmacher bei allem, was sie auf die Tagesordnung setzt. Ob ihre Verpflichtung auf und Benutzung für die Zwecke des Staates ein Minus oder Plus erhält, das liegt bestimmt nicht an der Härte der ausgeübten Gewalt und der angesagten Opfer, geschweige denn daran, was die Leute eigentlich von ihrer Nation haben, sondern ausschließlich daran, ob sie ihre Dienste für die richtige oder die verkehrte Nation erbringen. Und das, also wem bringen sie die richtigen Dienste, wem dienen sie in falscher Weise, dieses Urteil steht ganz getrennt von der Kenntnisnahme der Einzelheiten, wie man in der DDR gelebt hat, fest. Und zwar vorher. Ein Staat nämlich, der für den Sieg des Sozialismus arbeiten lässt, seine Führer nicht zur Wahl stellt, seiner Jugend keine Jeans erlaubt, Sportler für Olympia dobt, Bürger in Uniformen steckt, jede Kritik untersagt und Abhauen verbietet, der also allen Prinzipien menschengerechten Regierens verletzt, dem gebühren Gefolgschaft und Loyalität seiner Bürger nicht, so jedenfalls aus westlicher Perspektive. So disparat und absurd diese Vorwürfe sind, mit dem Befund einer unerträglichen Missachtung des Grundrechts der Freiheit hatte die DDR ihr Daseinsrecht verwirkt und ihr Untergang ist verdient. Und umgekehrt ist die staatliche Vereinnahmung von Land und Leute, deren politische Abwicklung wie die kapitalistische Umfunktionierung, als ein einziger Akt der Emanzipation geadelt.
Ja, und das Motto der diesjährigen Feier dieser staatlichen Einvernahme der DDR. Das Motto hieß, herausgegeben von der Bundesregierung, zum Fest der Freiheit fällt die Mauer in Berlin ein zweites Mal. Da, unter diesem Motto hat die Regierung ein Fest inszeniert. Diese Botschaft gesamtdeutscher Vergangenheitsbewältigung wurde weltöffentlich in Szene gesetzt. Mit Staatsgästen, Hofnarren und Touristen von nah und fern, als imperialistischer Kindergeburtstag mit einer Pappmaché-Mauer aus 1000 Dominosteinen, heulenden Zeitzeugen, die immer von damals erzählen durften, Berliner Luft, Luft, Luft zum Mitschunkeln und der neuen Nationalhymne We weren't born to follow. Das alles wurde eben von der Regierung als Fest organisiert. Darum ging es in diesem Jahr am 9.11.09. So viel Dank für geleistete Gefolgschaft waren die amtierenden Chefs ihrem Fußvolk einfach schuldig. Die Frage nach dem Lohn der Freiheit beantworten die Festveranstalter damit sehr zweideutig. Einerseits lieben sie die Verwechslung, die das Volk macht, nämlich die, dass das Volk meint, es sei quasi Daseinszweck der BRD, der Menschheit, jenes höchste aller Güter, die Freiheit zu spendieren. Den politischen Gebrauchswert der Freiheitsverheißung mag kein westlicher Staat missen. Seine ganze staatliche Hausordnung, also alle Rechte und Pflichten, stellt er dar als eine der Natur des Menschen entsprechende Gewähr, zu deren Garantie er sich verpflichtet. Und letzteres soll man dann diesem garantierenden Staat als Mäßigung beim Verrichten aller alltäglichen Staatsgeschäfte honorieren. Dabei wird allerdings leicht übersehen, wozu die Freiheit die stolzen Inhaber überhaupt befugt. Denn mit ihr verpflichtet der Staat seine Bürger zugleich auf erlaubte Wege zum Erfolg. Durch die Autorisierung des privaten Materialismus, ihren Nutzen zu verfolgen, stiftet der Staat Respekt vor seiner kapitalistischen Geschäftsordnung. Alle Lizenzen, die der Ossi so lange entbehren musste, befähigen die Bürger zur Teilnahme an der Konkurrenz, und zwar an der Konkurrenz um Eigentum und die entsprechenden Plätze in der Klassengesellschaft. Genau so legt der Staat die Bürger auf die täglichen Dienste fest, die sie für ihre Arbeitgeber, das Sozialprodukt und den Standort Deutschland zu erbringen haben. In diesem Sinne fällt die Antwort auf die Frage nach dem Lohn der Freiheit eindeutig aus. Freiheit ist eine Technik der Herrschaft, die zweckmäßige Art und Weise, in der bürgerliche Staaten die Benutzung ihres Volkes für die Nation organisieren und sonst nichts. Andererseits geben die politischen Festveranstalter klar zu verstehen, dass sie die Frage nach einem Gebrauchswert der Freiheit für die Regierten gar nicht leiden können. Die Freiheit ist deren ganzer Lohn. Sehr nachdrücklich erfolgt dies als Ansprache an die neue Bevölkerung, beziehungsweise erfolgte, als sie da waren: Jetzt seid ihr da, was wollt ihr mehr? So der Antrag der Regierung an ihr neues Volk. Jahrelang warnten sie vor schnödem D-Mark-Patriotismus und sie geißelten auch das Gejammer unterbezahlter und erwerbsloser Ostdeutscher als überzogenes Anspruchsdenken, beziehungsweise als kritisierten dieses Gejammer als Sehnsucht nach dem sogenannten Versorgungsstaat der SED und erklärten ihrem ahnungslosen Volk nebenbei den Unterschied von Reisefreiheit und Dauerurlaub. So blamieren die Regierenden alle Täuschungen, die die Leute sich machen über den Segen der Freiheit, an der Realität ihres Kapitalismus und fordern vom Volk, diese gefälligst anzuerkennen. Die Chance, D-Mark oder Euros zu verdienen, macht den einen reich, den anderen arm, und das ist auch gut so. Das ist der praktische Standpunkt der Politik. Hochoffiziell gibt sie zu Protokoll, dass Nationalismus und Berechnung sich nicht vertragen und ruft offen dazu auf, Freiheit ganz abstrakt zu schätzen. Ganz egal, ob sich ihr Genuss für die Leute auszahlt oder nicht. Ungeachtet aller sozialen Biografien, die man jetzt in der neuen Nation durchläuft, in jeder Lebenslage und bei jedem Wetter, Freiheit soll man schätzen als Geschenk der Herrschaft, für das man den politischen Führern unendlich dankbar sein sollte. Freiheit ist eben einfach Wahnsinn.
Und ganz nach diesem bewährten Motto ist die Einheitsfeier dann abgelaufen und diesem Motto war sie gewidmet. Die Kanzlerin, für die persönlicher und nationaler Glückstag zu 100% in eins fallen, erteilt ihren früheren Zellengenossen das Lob, endlich angekommen zu sein in der Republik und die Mauer im Kopf abgebaut zu haben. Den Zweifel an der staatsbürgerlichen Reife politikverdrossener Ossis, die PDS wählen, das bequeme Durchregieren der Volksparteien behindern und alle Sekundärtugenden zivilen Gehorsams vermissen lassen, hat sich das Festkomitee weitgehend geschenkt. Auch der Stand ihres Einheitsprojekts kommt eher am Rande zur Sprache. In den Worten Merkels, die Einheit ist noch nicht vollendet. Sprich, die imperialistischen Erfolge bzw. die imperialistischen Erträge aus diesen Erfolgen der Übernahme lassen zu wünschen übrig. Deutschland hat nämlich durch seine Vergrößerung weder die globalisierten Märkte erobert, noch ist es unangefochtene Führungsmacht Europas geworden. Aber das soll uns das Singen nicht vermiesen. Heute feiert das Deutsche, großgeschrieben, wir, großes W, großes I, großes R, 20 Jahre Grenzöffnung, als Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit Staaten und Völkern, lädt, worauf Miga am Anfang hingewiesen hat, die Väter der Einheit aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Russland zur diplomatischen Beglaubigung der errungenen Augenhöhe mit diesen Weltmächten und lässt das Jubiläum von Zehntausenden echten Bürgern mit Sekt und Freudentränen begießen. Unter Moderation von Thomas Gottschalk zelebrieren sie zum Fest der Freiheit die Einheit mit der Nation als ihre Heimat. Wetten, dass zwischen Staat und Volk kein Blatt Papier passt. Wer noch etwas mehr dazu wissen möchte, nachlesen möchte, sich klar machen möchte, dem seien zum Schluss zwei Lesetipps empfohlen aus der Reihe Abweichende Meinungen zur deutschen Frage von Peter Decker und Karl Held. Das erste Buch mit dem Titel DDR kaputt, Deutschland ganz, eine Abrechnung mit dem realen Sozialismus und dem Imperialismus deutscher Nation, erschienen 1989 im Resultate Verlag. Und das zweite Buch, DDR kaputt, Deutschland ganz, Nummer 2, der Anschluss, eine Abrechnung mit der neuen Nation und ihrem Nationalismus, erschienen 1990 im Resultate Verlag, beide heute zu beziehen über den Gegenstandpunkt Verlag.